war das? Man soll an Ostern einen Witz erzählen oder was? Dass man die Gemeinde wenigstens einmal, ich hoffe, ich bringe ihn noch zusammen. Ihr wisst doch, also an der Himmelspforte, der Dieter kommt hin und es ist das Sekretariat. Man sagt ihm also so einfach, kommt hier keiner rein, auch wenn du gepredigt hast und so. Du musst erst einmal hoch zum Petrus und auf eine Tafel alle deine Sünden aufschreiben. Oh, sagte Dieter, naja gut, also wenn ich hier anders nicht reinkomme, mache ich mich mal hoch. Ja da die Treppe hoch. Geht der Dieter hoch. Einmal kommt ihm der Bruder Simon entgegen. Da sagt der Dieter, was? Sag mal, ich habe dich doch eben gerade erst hochgehen sehen. Bist du schon fertig? Nein, sagt der Bruder Simon, ich gebe bloß neue Kreide holen. Aber das ist nicht der Predigtext für heute. Der Predigtext für heute ist aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 2, Abvers 1, tatsächlich ein traditioneller Ostertext. Der Lobgesang der Hanna, ihr wisst, Hanna, die Mutter von Samuel. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Herr, segne du uns reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, wir haben einen lebendigen, starken, allmächtigen Herrn, einen, der sogar den Tod in das Leben verwandeln kann, und das macht Mut. Das macht Mut für dieses Leben, aber auch über die Schwelle des Todes hinaus. Und deshalb lasst uns zu ihm kommen, mit allem, was uns bedrückt und Not macht. Ostern ist ein so fröhliches Fest und die Osterlieder sind so fröhliche Lieder. Das ist für den einen oder anderen vielleicht geradezu zu schön ist. Menschen in Krankheitsnot oder vielleicht solche, die heute auf den Friedhof gehen, um am Grab eines lieben Angehörigen still zu werden, denen ist vielleicht gar nicht nach Osterjubel zumute. Vielleicht hat die Kirche deshalb ausgerechnet diesen ungewöhnlichen Text, hat sie ihn immer wieder an Ostern auslegen lassen. Ja, dieser Text ist einer der 6 traditionellen Texte für den Ostersonntag. Und vielleicht ist er gerade für solche gut, denen auf Anhieb nicht nach Osterfreude zumute ist. Es ist ja ein Dankgebet eines Menschen, der wirklich viel durch hat in seinem Leben. Hanna sehnte sich schon seit vielen Jahren nach Kindern, ohne dass sie und ihr Mann etwas erreicht hätten. Was für eine Schande, gerade in ihrer Zeit und ihrer Kultur, die Leute zeigten mit Fingern auf sie. Und wir können uns vorstellen, wie es vielleicht schon Gerüchte gab, wo man tuschelte, ob sie irgendeine heimliche, unerkannte Sünde hat, für die Gott sie bestraft. Da half ihr auch nicht die Liebe ihres Mannes, und ob es ihr viel nützte, wenn er ihr so wohlwollend sagt, du, was bist du so traurig, du hast doch mich, ist das nicht mehr als 10 Zähne? Das Schlimmste waren die Sticheleien ihrer Konkurrentin. Was im Beziehungsdurcheinander von heute immer wieder vorkommt, dass ein verheirateter Mann etwas mit einer anderen Frau anfängt und dann hat seine Ehefrau auf einmal eine Konkurrentin, die um ihren Mann wetteifert und ihn abspenstig machen will. Das war ja damals zu Zeiten des Alten Testaments offiziell erlaubt im Volk Gottes. Elkana hatte 2 Frauen, Hannah und ihre Konkurrentin Peninna. Eine, die Hannah mit ständigen Sticheleien das Leben zur Hölle machte. Was, willst du deinem Mann eine Frau sein? Du bringst es ja nicht einmal zustande, ihm Kinder zu schenken. Auch heute müssen Menschen solche Dinge durchleiden, sei es in Beziehungen oder anderswo. Auch einen gläubigen Menschen kann das an die Grenze seiner Kraft führen. Wenn er etwa am Arbeitsplatz gezielt gedemütigt wird von Kollegen oder sogar vom Chef, Mobbing heißt ja der schöne Fachausdruck dafür, wenn ein Schüler ständig von seinen Mitschülern gehänselt wird, wenn man ihn nicht in die Gemeinschaft aufnimmt. Und das soll ja selbst in den besten Familien vorkommen, dass da einer zum schwarzen Schaf gestempelt wird, vielleicht weil er nicht so richtig in das Schema hereinpasst, was in dieser Familie gilt. Anna könnte solche Nöte gut verstehen, würde sie heute leben. Aber nicht nur sie könnte es verstehen, auch unser Herr Jesus Christus, sein Ostersieg hat ja eine lange hässliche Vorgeschichte. Wenn es um Herabsetzung, Demütigung, ja Folter geht, dann weiß Jesus, wie sowas ist. Er hat selbst durch. Ja, dieses Gebet der Hanna mit seiner ganzen Vorgeschichte, es hilft uns zu verstehen, Ostern ist auch etwas für Menschen, denen nicht nach Jubeln zumute ist. Gott hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Und er kann sich dazu tief genug herabbeugen, dass er den Bedürftigen auch tatsächlich erreicht. Das sehen wir an Hannah. Und das sehen wir daran, wie es unserem Herrn Jesus Christus ergangen ist. Osterjubel auch für solche? Ja, gerade. Als Hannah so tief unten ist, dass sie kein Licht mehr am Ende des Tunnels sieht, da geht sie hinein ins Heiligtum und betet. Und wir lesen kurz vorher, sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Eigentlich kann sie nichts Besseres tun als das. Denn damit zeigt sie, bei aller Ausweglosigkeit weiß sie um einen, der noch größer, noch mächtiger, noch stärker ist. Stärker als alles, was sie niederdrückt. Stärker als alle Demütigungen, die sie so lange ertragen musste. Manchmal sieht es ja so aus, als ob gewisse Menschen der wichtigste Machtfaktor sind in dieser Welt. Wenn da einer auf der gesellschaftlichen Leiter nur hoch genug geklettert ist, und da können manche anscheinend tun und lassen, was sie wollen. Selbst Recht und Gesetz kann ihnen dann nichts mehr anhaben. So könnte man denken. Nur noch resigniert den Kopf schütteln. Wenn man allerdings die Nachrichten aufmerksam verfolgt, sieht man gerade in der letzten Zeit, wie schnell kann es gehen, dass auch scheinbar große Leute wieder von dieser Leiter herunterfallen und auf einmal ganz klein werden. Da verliert ein Spitzensportler Ansehen und Karriere, weil er sich nicht mehr herausreden kann aus den Dopingvorwürfen. Da finden sich Spitzenmanager und hohe Gewerkschaftsfunktionäre Seite an Seite in Untersuchungshaft wieder, wenn man ihren gemeinsamen Betrügereien auf die Schliche gekommen ist. Das sieht so aus, als ob gerade in einigen Rathäusern Sachsens das große Zittern losgeht. während die Kassenprüfer und Steuerfahnder schon auf dem Weg sind. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. So heißt es in unserem Predigtext. Wie sagte der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann schon 1950, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Gerade die Osterzeit lehrt uns, was in der Welt geschieht, geht letztlich nicht nach dem, was Menschen denken, wünschen, hoffen, befürchten oder erzwingen wollen. Es geht allein nach dem Willen dessen, der alles in der Hand hat. Wir haben einen lebendigen, auferstandenen Herrn. Keinen toten Götzen, sondern einen lebendigen Gott, der mitten in das Geschehen eingreift, noch immer alles unter Kontrolle hat. Selbst dort, wo es auf den ersten Blick ganz anders aussieht. Das konnte auch Hannah erfahren. Nachdem sie so lange ihre verzweifelte Lage aushalten musste, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie und ihr Mann Elkanah freuen sich über den Sohn Samuel, der bald danach auf die Welt kommt, aber nicht nur das. Nachdem Hannah ihren kleinen Samuel, so wie sie es vorher Gott gelobt hat, nachdem sie ihn in die Stadt Silo gebracht hat, damit er dort am Heiligtum aufwachsen sollte, in der Erziehung des Priesters, danach erhört Gott sie noch einmal, gleichsam überbitten und verstehen. Und die Frau, die bis dahin als hoffnungslos unfruchtbar galt, die bringt nach Samuel noch drei weitere Söhne und zwei Töchter zur Welt. Was wohl ihre Konkurrentin Penina gesagt hat, mit ihren ständigen Sticheleien, das erfahren wir nicht. Das ist wohl auch nicht nötig. Wahrscheinlich hat es ihr die Sprache verschlagen und ihren bösen Mund gestopft. Deshalb, egal was dich bedrückt und bedrängt, nur Mut in dieser österlichen Zeit. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus und sage ihm, was du auf dem Herzen hast. Erwarte alles von ihm, selbst Dinge, die du selbst für unmöglich hältst. Der lebendige Herr sitzt immer noch im Regiment und die Chefetage dieser Welt hält er besetzt, sonst keiner. Vor ihm werden die großen Bosse klein, aber auch die kleinen, aber gemeinen Leute, die vielleicht dein Leben zur Hölle machen, die müssen vor ihm irgendwann ihren Mund verschließen und dann bleibt er zu. Auch alle anderen Fragen und Nöte, die vor dir stehen und wo es scheinbar aussichtslos ist, denk dran. Auch da sitzt er immer noch an den Schalthebeln. So lebendig und allmächtig, wie er schon immer war, es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Eigentlich gibt es nur eine Sorte von Menschen, die in dieser Osterzeit keinen Grund zum Feiern haben. Das sind die, die niemanden über sich haben wollen. Die, die über ihr eigenes Leben und über das Leben anderer selbst bestimmen, in eigener Vollmacht bestimmen wollen. Die, die den Herrn der Welt nicht als ihren höchsten Chef anerkennen und die nicht nach seinem Willen fragen. Ja, die müssen sich wirklich fürchten. Denn sie haben sich einen Gegner ausgesucht, der stärker ist als sie. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Alle anderen, die haben viel Grund von ihrem Herrn alles zu erwarten. Deshalb nur Mut in dieser österlichen Zeit. Ja, ich denke auch heute werden wieder einige Menschen auf die Friedhöfe gehen, werden das Grab eines lieben Menschen besuchen, den sie verloren haben, werden alten Erinnerungen nachhängen, werden sich vielleicht fragen, Herr, warum? Andere denken vielleicht an einen kranken Menschen. Etwa einen, wo die Ärzte gesagt haben, der ist austherapiert, wie man das nennt. Wir geben ihm noch 3 Monate oder 3 Wochen. Was soll da werden? Diese Predigt wäre unvollständig, wenn sie nichts über die größte Not des Menschen sagen würde, über die Todesnot. Manche Fragen, manche Antworten werden erst dann vollständig, wenn man das mit einbezieht. Die Frage nach dem Tod und nach dem, was danach kommt. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Ja, auch unser Predigtext aus dem Alten Testament enthält einen deutlichen Hinweis darauf, dass wir über dieses Leben hinausdenken müssen. Ich denke, dieser Satz ist bereits ein deutlicher, ein prophetischer Hinweis auf das, was man dann an Jesus Christus klar und deutlich ablesen kann. Deshalb schauen wir noch einmal auf unseren Herrn und darauf, wie es ihm ergangen ist. Und fragen wir, was hätte wohl Jesus denken müssen, wenn er diese Predigt bis hierhin gehört hat? Er gehört ja nun zu denen, bei denen es ganz und gar nicht gut ausgegangen ist. Ihm ist es ganz anders ergangen als Hannah, die nach ihrer Leidenszeit noch ein erfülltes, gesegnetes Leben hatte. Jesus hatte gekämpft. Jesus hatte gebetet, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es half alles nichts. Seine Feinde triumphierten schließlich. Sie konnten ihn gefangen nehmen. Er wurde ungerecht beschuldigt, gedemütigt, geschlagen und gefoltert. Und dann feierten sie seinen Tod und dachten, jetzt sind wir ihn endgültig los. Das ganze Evangelium, die ganze Botschaft des Christentums, all das wäre sinnlos, wenn es danach nicht weitergegangen wäre. Jesus wäre ein Paradebeispiel dafür geworden, wie machtlos Gott ist. Oder wie sinnlos es ist, zu ihm zu beten. Wenn dann doch keine Hilfe kommt und man schließlich sterben muss, müsste man dann nicht fragen, ist es Jesus nicht im Grunde so erkrankt wie manchen der Krebskranken, die wir in unseren Gemeinden in den letzten Jahren zu Grabe tragen mussten. Gekämpft bis zum Schluss, gebetet, dann war doch alles aus. Und der Tod hatte das letzte Wort. Es könnte tatsächlich so aussehen, wenn Gott den Bogen nicht sehr viel weiter spannen würde, wenn seine Macht nur dieses Leben umfassen würde, dieses kurze Leben des Menschen, wo es im 90. Psalm heißt, es dauert 70 und wenn es hochkommt 80 Jahre, man kommt hier nur zu einem befriedigenden Abschluss, wenn man die Auferstehung mit einbezieht. Deshalb macht das Leben und Sterben Jesu nur dann einen Sinn, wenn man weiß, am dritten Tag war sein Grab leer. Am dritten Tag war alles anders. Am dritten Tag zeigte Gott, dass er wirklich der Herr aller Herren ist. Der Herr, der sogar dem Tod nicht das letzte Wort lässt, weil er stärker ist als der Tod. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Jetzt, erst jetzt und keine Sekunde vorher, da hatten sich alle Fragen aufgelöst. Und da war klar, sein Tod am Kreuz, das war in Wirklichkeit ein Sieg des Lebens, weil Jesus das wusste. Deshalb konnte er schon am Kreuz sagen, es ist vollbracht. Ja, an Jesus können wir sehen, es geht nicht immer gut aus, wenn wir unseren Blick allein auf dieses Leben richten. Auf diese 70, 80 oder wie viele Jahre auch immer, die Gott uns für diese Erde gibt. Es lösen sich nicht alle Fragen auf in diesem Leben. Und erst wenn man über den Horizont schaut, erst dann ordnet sich alles sinnvoll zusammen. Und wir erkennen, der Herr bleibt immer noch der Heilige, der Fels, von dem hier die Rede ist. Was mag das heißen, um im Beispiel zu bleiben? Etwa für einen Menschen, der dem Tod ins Auge sehen muss, Er kann wissen, auch wenn ich dem Tod ins Auge sehe, es geschieht dennoch nichts, was er, der Herr, nicht will. Das kann er einem Todkranken und seinen Leuten Mut machen, immer wieder zu beten. Und er darf wissen, sogar mich kann der Herr heilen, wenn er will. Die ganzen 2000 Jahre der Christenheit sind Zeuge dafür, dass solche Wunder geschehen sind und immer wieder geschehen können. Aber er darf und soll auch wissen, ob mich Jesus jetzt heilt oder nicht. Die eigentliche Auflösung aller Fragen, die gibt es erst, wenn wir die Grenze überschreiten. Und da ist es egal, ob wir die Grenze in jungen Jahren überschreiten, weil eine Krankheit uns viel zu früh aus dem Leben ruft, oder ob wir sie in gesegnetem Alter überschreiten, nach einem langen, erfüllten Leben. Die eigentlichen Fragen lösen sich erst auf, wenn Gott dann einmal einem gläubigen Menschen neues, ewiges Leben gibt. Wenn einer, der zu Lebzeiten seinen Frieden mit Gott gemacht hat und Jesus treu nachgefolgt ist, wenn der nun seinen Herrn sehen kann und bei ihm zu Hause ist, nicht nur für 70 oder 80 Jahre, sondern für eine ganze Ewigkeit, da ist dann wirklich alles gut ausgegangen, für immer. So wie schon damals am dritten Tag, als das Grab leer war. Deshalb lasst uns in dieser Osterzeit voller Mut zu unserem lebendigen Herrn kommen. Wir wollen ihm vertrauen, er ist immer noch der Herr. Ja, wir wollen ihm vertrauen in diesem Leben, egal was mich bedrängt. Ihm vertrauen im Sterben. Und darüber hinaus, wenn wir die Grenze überschreiten und dorthin gehen, wo sich alle, wirklich alle Fragen auflösen. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf, und es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, Lobpreis und Anbetung gebührt dir allein, denn du bist lebendig, du bist der Herr aller Herren und du hast immer noch alles in der Hand. Wir wollen uns darauf verlassen, dass du immer noch im Regiment sitzt und dass du bestimmst, was in dieser Welt geschieht. Herr, und auch da, wo wir nicht verstehen, was du tust, wollen wir dir dennoch vertrauen. Wir wollen glauben, dass der Tag kommt, wo wirklich alle Fragen sich lösen. So gib du uns Vertrauen auf dich. Wir denken besonders an die Geschwister, die sich mit Nöten herumschlagen. Vielleicht solche, die gerade von anderen Menschen gedrängt, niedergehalten oder irgendwie übel angegangen werden, mach du ihnen Mut, dass du immer noch der Herr bist und stärker als alles. Herr, wir denken an unsere Kranken, dass du sie stärkst, vor allem, dass du ihren Glauben auf dich und auf deine Auferstehung stärkst. Herr, und wir wollen auch denken an unser Land und glauben, was geschieht, das geschieht immer noch, weil du es willst und wie du es willst. Und deshalb wollen wir auf dich vertrauen. Erbarm du dich auch nochmal über uns hier in unserem Land, auch wenn wir es nicht verdient haben und viele nicht mehr nach dir fragen. Herr, was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir jetzt in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.